Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Und mein Name ist Rembert.
Hallo Rembert, schön, dass du da bist. Wollen wir gleich mal zum Anfang erklären, warum du da bist, weil wir oder ich mache heute eine Spezialausgabe zum Ops Festival. Und du bist da so mit an der, das Zugpferd, nein, du bist da mit an der Spitze, was die Organisation betrifft.
Ja, das stimmt.
Ja.
Also das Festival gibt es schon seit 1997 tatsächlich. Und seitdem veranstalte ich das. Also anfangs war es in Kooperation mit Glitterhouse Records, einem Indie-Label aus Deutschland, was jetzt ja auch nicht ganz so unbekannt ist, was damals ein Kumpel und ich zusammen in den frühen 80er Jahren bereits gegründet haben. Und wir hatten dann so eine schöne alte heruntergekommene Villa mit so einem schönen alten Garten dahinter. Und da haben wir uns irgendwann gedacht, lass uns da doch einfach mal Live-Musik veranstalten. So ist das dann entstanden und über die Jahre gewachsen und schon so einer, zu so einer kleinen Institution in der deutschen Festivallandschaft geworden, was so ja, im weitesten Sinne Indie-Rock betrifft, denke ich. Also jemand hat mal gesagt, ihr wart schon ein Boutique-Festival, als es den Ausdruck noch gar nicht gab. Und ich organisiere das halt und mittlerweile gehört es auch, wird es veranstaltet durch eine GmbH, die meiner Frau und mir gehört. Also Glitterhouse Records hat da seit dem letzten Herbst nichts mehr mit zu tun. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Ansonsten bleibt das Personell gleich, die Crew bleibt gleich, das Gelände bleibt gleich. Ja, nur die Marktnachfrage ist dummerweise nicht gleich geblieben.
Marktnachfrage heißt natürlich die Besucherzahl. Ist die stetig runtergegangen oder hast du irgendwann gemerkt, da gibt es irgendwo so einen Bruch?
Also stetig nicht. Es war früher wirklich so, im November startet immer der Vorverkauf und wir mussten früher noch überhaupt keine Bands ankündigen. Ein, zwei Wochen später war das Festival ausverkauft. Dann kam Corona. Tatsächlich hat die Pandemie da so einiges verändert. Also seit der Pandemie war das Festival nicht einmal mehr ausverkauft. Was jetzt auch erstmal gar nicht so dramatisch ist, weil wir ja kalkulatorisch nicht von 100% ausverkauft ausgehen. Ich habe da immer so eine Zielmarke ungefähr 90%, dann geht es uns wirklich gut. Bei 85% ist okay, da kommt es drauf an, wie viel durch Getränkeverzehr und Merchandise-Verkauf noch hereinkommt. So unter 85 kneift es ein bisschen, unter 75% tut es weh. Und da sind wir im Augenblick auch noch nicht, weil speziell in diesem Jahr, und das geht vielen anderen Veranstaltenden genauso, mit denen ich gesprochen habe, ist doch zu bemerken, dass die Nachfrage nach Tickets zurückgegangen ist einfach. Das ist auch alles nachvollziehbar, da gibt es nachvollziehbare Gründe. Normalerweise geht es im März immer los. Januar, Februar sind tot für Vorverkäufe traditionell. Aber im März geht es so langsam los, wenn die Sonne schon mal etwas frühlingshafter wird. Das ist dies Jahr leider nicht zu beobachten. Aus, wie ich finde, auch nachvollziehbaren Gründen. Kostensteigerungen in allen Bereichen, Kriege mit ihren finanziellen und psychologischen Auswirkungen. Das ist alles nachvollziehbar, aber ist für uns Festivalveranstaltende schwierig. Also grob gesagt war Corona der erste große Bruch, und was die Nachfrage angeht. Und in diesem Jahr ist dann aber nochmal eine andere Qualität der nachlassenden Nachfrage hinzugekommen. So elegant möchte ich es mal ausdrücken.
Wenn du mit deinem Festival bei 100% wärst, wie viele Leute wären dann da?
3.400, die für ihr Ticket bezahlt haben. Wir haben traditionell aber auch immer noch so um die 500 Gäste auf dem Gelände. Zum Beispiel laden wir unsere Nachbarn immer gratis ein, weil wir sind ganz nah an der Wohnbebauung dran. Das ist also so am Rande einer Kleinstadt, dieses Festivalgelände. Und schon vom ersten Jahr an laden wir immer die Nachbarn ein. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Wenn es ausverkauft ist, sind knapp 4.000 Leute auf dem Gelände. Und baubehördlich dürften wir sogar noch mehr hineinlassen. Baubehördlich haben wir eine Genehmigung für bis zu 4.900 Menschen. Aber das haben wir noch nie ausgenutzt und wollten wir auch noch nie ausnutzen, dann wird es uns einfach zu eng und die Bühne ist dafür dann auch zu klein und wir würden dann auch die ganze zusätzliche Logistik gar nicht mehr gewährleisten können. Man braucht halt entsprechend mehr an Toiletten, entsprechend mehr Security und so weiter und so fort. wir wollen es ja eben gerade klein und kuschelig halten und es, die Leute sollen auch mehr Platz haben und es soll keine langen Schlangen geben. Also wir legen sehr viel Wert auf Servicequalität und das hat natürlich auch mit der Besuchendenzahl zu tun. Andererseits ist es dann auch, wenn wir dauerhaft unter Ausverkauf, also so weit unter Ausverkauf bleiben, ist es natürlich dauerhaft nicht so gesund.
Nee, das natürlich nicht. Da muss dann natürlich wieder eine Steigerung rein, aber kann man sich natürlich immer viel wünschen. Wir versuchen natürlich alles, dass das noch ein bisschen voller wird, die ganze Geschichte. Ich kann den ZuhörerInnen auch schon verraten, ich werde dort vor Ort sein, werde dort auch mit dem Podcast vom Festival berichten. Also nicht nur so ein paar Snippets am Tag, sondern es wird dann auch irgendwann, wenn ich alles so eingefangen habe, was ich einfangen wollte, auch noch eine kleine Sendung zusammenschneiden. Also von daher freue ich mich natürlich sehr und natürlich ist mir deswegen erst recht dran gelegen, dass das ganze Ding noch ein bisschen voller wird. Also habe ich mehr Leute, die ich befragen kann. Ganz egoistisch. Eine Frage hat sich mir gestellt, ob's ist klar, Orange Blossom, und das S steht für Spezial. Was ist an dem Orange Blossom so spezial oder wie kam das zustande? Ja,
dieser Name, der verfolgt uns natürlich seit dem ersten Jahr, weil er auch sehr sperrig ist und niemand weiß, was das hier mit einem kleinen Indie-Rock-Festival in der Mitte von Ostwestfalens nirgendwo zu tun hat. Hatte den ganz einfachen Grund, damals, Kinder, wir reden jetzt von einer Zeit, in der das Internet noch nicht so präsent war, also 1997 vor der ersten Festivalausgabe wussten wir wollten dieses Festival machen. Wir hatten als, wenn man so will, Bekanntmachungsorgan nur unseren eigenen, wir nannten das Mail-Order-Katalog. Einmal im Monat wurde halt ein Versandkatalog für Tonträger durch die Welt geschickt, in 4.000, 5.000er Auflage, so an unsere Stammkunden, die bei uns dann Tonträger bestellten. Das war unsere Werbemöglichkeit für dieses Festival. Und jetzt war Drucklegung für diesen Katalog und wir hatten immer noch keinen Namen für dieses Festival. Und da ist der Kumpel und damalige Glitterhauschef Reinhard Holstein ist dann aufgestanden, wir haben zusammengesessen, es kamen nur Mistideen dabei raus. Also wirklich sowas, Rock im Garten und so ein Quatsch. Also was heißt so ein Quatsch, aber ein bisschen unoriginell wäre das schon gewesen. Reinhard ist aufgestanden und hat gesagt, ich gehe jetzt in mein Büro und wir nennen das Festival so, wie die erste Schallplatte heißt, die vorne in meinem Plattenstapel steht. Und dann kam er wieder und hatte in der Hand Orange Blossom Special von Johnny Cash. Und dann hatte das Festival den Namen. Wir wussten es nicht besser, weil wir dachten, wir machen das hier einmal. Damals war noch Eintritt gratis und wir haben aus Europaletten selbst eine Bühne gebaut. Also das war alles noch, wir hatten überhaupt keine Ahnung von Veranstaltungen. Wir haben das einfach mal gemacht und wussten auch nicht, ob wir das im nächsten Jahr nochmal machen würden. Und wir gingen davon aus, das sei ein Projekt. Ja, und dann hieß es so und seitdem heißt es so und seitdem muss ich diese Frage beantworten, was soll das eigentlich? Und dieses Orange Blossom Special ist eigentlich, also der Song spielt durchaus eine Rolle in der amerikanischen Musikhistorie. Das ist ursprünglich ein Instrumental gewesen, also wirklich so ein Bluegrass-Fiddle-Instrumental, was den Sound eines Zuges nachahmt, eines Zuges, der seine Geschwindigkeit steigert. Der wird, also ist, man kann sich das nicht anhören eigentlich, das Original. Johnny Cash hat dann einen Text dazu eingesungen und dadurch ist es eigentlich auch noch mal berühmter geworden. Aber es geht in diesem, und da fasst es dann doch wieder zu dem Festival, es geht in diesem Lied dann um einen Zug, eine bekannte Zugverbindung, der an der Ostküste der USA die Leute aus Philadelphia, Boston, New York und so weiter nach Florida brachte im Sommer. Also in die Sonne, ins Schöne. Also dieser Zug hat in den USA so einen ganz besonderen Mythos. Das war sein relativ luxuriöser Reisezug. Der wurde dann immer mit einer Auszeit verbunden. Und so gesehen, wenn man so will, passt das wieder alles zu unserem OBS-Festival, weil wir das auch schon immer so sehen, dass das hier 3 Tage sein sollen wie auf einem anderen Planeten.
Ja, der Zeitpunkt für die Auszeit ist ein Zeitpunkt, wo auch ganz viele andere Festivals, auch große Festivals stattfinden, Pfingsten, ohne jetzt auch Werbung noch für andere Festivals zu machen, die zeitgleich stattfinden. Ist da so die kleine Familien Alternative für Pfingsten, wenn man sagt, okay, das ganz Große ist mir zu teuer oder das ganz Große ist mit Familie nicht zu machen? Oder?
Also ich denke schon, auch ganz unabhängig von dem Pfingstwochenende sind ja viele von diesen kleineren und liebevoll kuratierten Festivals bieten ja vor Ort für viele Zielgruppen, die an Festivals Interesse haben, viel mehr Angebote, als die Großen das können. Das will ich den Großen auch gar nicht vorwerfen, aber sowas wie Familienfreundlichkeit zum Beispiel. Man kann Angebote für Familien mit Kindern schaffen bei Festivals, ohne dass das den anderen Festivalgästen etwas wegnähme. Also ich stelle da ein Wickel- und Stillzelt hin zum Beispiel als Serviceangebot für Familien mit kleinen Kindern. Weil wo kannst du, ich sag jetzt mal beim Hurricane oder bei Rock am Ring, ein Kind wickeln in Ruhe, ohne dass jemand neben dir sein Falafel über den Tisch kotzt, weil du da gerade die Windel auspackst. Das sind so Kleinigkeiten. Also das ist ein, wir haben das schon immer als Alternativangebot zu den Großveranstaltungen verstanden. Ich habe überhaupt gar nichts gegen die Wiesenfestivals. Das ist super und offensichtlich sind die ja auch erfolgreich. Das heißt, viele Leute gehen ja dorthin und haben dort Spaß. Aber bei uns ist es eben ein bisschen anders, ein bisschen kuscheliger. Wir haben mehr Rahmenprogramm. Ich glaube, die Atmosphäre ist eine andere. Wir haben ja auch, das wirst du sehen, wenn ihr hier vor Ort seid, wir haben eine Altersstruktur, die ungewöhnlich ist für viele andere Festivals. Hier sind wirklich kleine Kinder, hier sind aber auch 60-Jährige, 70-Jährige, die an der Musik Interesse haben. Und es geht hier nicht darum, um hip zu sein. Es geht nicht darum, welchen Glitzer man im Gesicht trägt oder was man anhat. Es ist wirklich eine sehr einende Atmosphäre. Also es sind alle Menschen hier gleich wichtig, ohne gleich zu sein, so möchte ich es mal ausdrücken. Und das übersetzt sich in diese ganze Atmosphäre. Es ist immer ein bisschen schwierig, darüber zu reden, so was ist so besonders an dem Festival oder was unterscheidet euch von Großfestivals. Aber da komme ich immer wieder an diesen Punkt, dieses Gefühl, was man schlecht wiedergeben kann. Man kommt hier hin und fühlt sich aufgehoben. Eine Band hat es mal so ausgedrückt, die erstmalig bei uns aufgetreten ist. Das war besser gesagt der Sänger Rob Goodwin von The Slow Show. Er hat es mal so ausgedrückt, sobald man bei euch auf das Gelände kommt, merkt man, dass das Festival damals aus den richtigen Gründen gegründet wurde und diese Gründe auch immer noch Bestand haben. Liebe zur Musik, eine Zugewandtheit der Organisierenden gegenüber allen auftretenden KünstlerInnen, gegenüber dem Publikum. Unsere Maxime ist ja immer, wir möchten die Menschen, egal ob es Dienstleistende sind, ob es das eigene Personal ist, ob es auftretende MusikerInnen sind, alle, die auf dem Gelände sind, möchten wir so behandeln wie Gäste, die wir zu uns nach Hause einladen. Da gibt man sich ja auch Mühe, wenn Gäste kommen. Das heißt, alle sollen sich als Gäste empfinden. Und ich glaube, dieses Ziel, das spiegelt sich auch in der Ausstrahlung, in der Aura des OBS wieder. Also es ist hier einfach eine Zeit, die man hier mit anderen Gleichgesinnten verbringen kann, ohne dass man wusste, dass das Gleichgesinnte sind. Es ist eben nicht so szenisch. Also wir haben ja auch eine musikalische Bandbreite durchaus. Deutschsprachigen Indie-Rock, US-amerikanischen Indie-Folk, Singer-Songwriter, dann Post-Punk, wirklich krachig. Das heißt, das ist schon eine Bandbreite, die wir ja abbilden. Das heißt aber auch, wir haben verschiedene Szenenzugehörigkeiten im Publikum und das funktioniert aber trotzdem. Es ist jetzt kein Einerlei. Es gibt ja auch Festivals, die sagen, okay, ich habe einen großen Hip-Hop-Act, ich habe einen großen Metal-Act, und ich habe noch einen großen Radio-Charts-Pop-Act und dann kommen alle Fans von denen. Aber dann wird es mir musikalisch zu breiig. Ich möchte schon den Leuten eher so ein Spezialitätenbuffet anbieten, wo aus allen Bereichen des Essens, um mal bei dem Bild zu bleiben, wirklich interessante Spezialitäten dort liegen. Und sie sollen auch durchaus mal was ausprobieren. Also ich glaube, viele der StammbesucherInnen fahren hierhin, gar nicht mal, weil sie die 4, 5 Bands, mit denen sie vorher schon bekannt waren, hier sehen, sondern weil sie hier Neuentdeckungen machen und weil sie sich darauf verlassen können. Und auch das ist natürlich bei größeren Festivals nicht so unbedingt gegeben, die eher über die großen Namen im Line-Up kommen. Ist es hier schon so, Jo, da spielen dann Bands zu einem frühen Zeitpunkt ihrer Karriere, die aber später vielleicht auch größer werden, weil sie hatten An My Kantereit hier, da kannte die noch niemand, oder Giant Rooks genauso, da kannte die auch noch niemand. Selbst Casper, der ist, also den kannte da schon jeder, aber der dann, ist dann auch noch bei uns aufgetreten, einfach weil die Atmosphäre hier nur speziell ist.
Ja, kommen wir doch mal so ein bisschen, du hast schon mal ein bisschen erzählt, dass es aus den verschiedensten Kategorien ist. Auf welche KünstlerInnen, auf welche Acts kann man sich hier denn einstellen, um vielleicht noch ein bisschen den anderen neugierig zu machen?
Also, um es aus meiner Sicht zu sagen, ich werde dann oft gefragt, worauf freust du dich denn am meisten? Das ist dann immer so ein bisschen, als wenn man die Eltern fragt, was ist dein Lieblingskind? Da gibt es eigentlich nie eine gescheite Antwort drauf, weil ich würde die ja nicht buchen, wenn mir die nicht alle gefallen würden. Also da habe ich selbst noch wirklich den Bock drauf. Ich will jetzt nicht nur eine Marktnachfrage bedienen, sondern ich möchte selber hier etwas auf die Bühne stellen, wo ich selber Spaß dran habe. Also wir haben so ein paar Bands aus Deutschland, die vielleicht noch gar nicht so viele kennen, wie Agassi aus Hamburg oder Animat aus Paderborn. Blush Always ist schon ein bisschen bekannter. Also das ist dann alles, wenn man so will, im Indie-Bereich angesiedelt, aber auch Bikini Beach, die wirklich garagigen Rock machen. Wir haben mit Dominik Blo einen sehr, sehr interessanten Lesegast, Spiegel-Bestseller-Autor. Dann haben wir die eher US-amerikanische Folky-Schiene mit Frazee Ford und Elida Diane und Israel Nash. Ein paar, wie ich finde, künstlerisch echt abgefahrene Außenseiterwetten, wie zum Beispiel, ich hoffe, ich spreche das halbwegs unfallfrei aus, Grote Geelstaat aus den Niederlanden, die auch in einem lokalen niederländischen Dialekt singen und wirklich die Achterbahn auf der Bühne aufbauen. Ich durfte die im Januar beim Eurosonic Festival sehen, irre. Von den etwas bekannteren Namen haben wir Herrenmagazin, Turbostart spielen erstmals beim Orange Blossom. Die sind hier vorher noch nicht aufgetreten. Man, Woman, Chainsaw sind hier auch noch nicht aufgetreten. Marlo Großhardt, der hat sich ja wirklich einen Namen in den letzten 2 Jahren erspielt. Den kannte auch noch niemand, als der vor 2 Jahren hier erstmals aufgetreten ist. Nils Keppel haben wir noch, der so die coole Art des NNDW repräsentiert, aber auch eigentlich viel mehr ist als das. Das ist schon sehr, sehr intensiv, was der macht. Dann haben wir Mel D aus der Schweiz. Unsere Dauergäste Schränk Schränk und La La, Tramhaus aus den Niederlanden, auch eher so im Post-Punk ansässig, Rest aus Schottland, die den Abschluss am Sonntag bieten, weil das ist immer so ein spezieller Slot bei uns. Also der letzte Festival-Slot ist eher immer was Getragenes. Das kann auch durchaus ein bisschen traurig sein und soll so eine tiefe Stimmung vermitteln. Also wir wollen hier nicht mit einer aufgebauten Achterbahn und zum Adrenalin-Pitch aufhören. Das passiert alles vorher. Aber die letzte Band soll die Leute runterbringen, sozusagen. Dann haben wir zwischen 2 und 4, das sind zwei Musikjournalistinnen aus Berlin, die einen Newsletter machen und mittlerweile auch einen Podcast neuerdings. Die machen so eine Art Potpourri aus Talkrunde, Quiz und Pop-Journalismus gedönst, das ist, glaube ich, sehr interessant. Also, du merkst schon, da ist eine Bandbreite drin. Maria Iskariot, nicht zu vergessen, aus Belgien, singen auch wirklich auf Flämisch. Eher so punkrockig, garagig, auch nach vorne, Kekse und Kakao, eine Band extra für Kinder und Familien. Das heißt, da ist wirklich eine Bandbreite drin. Was über die Jahre ganz automatisch passiert ist, ist, dass wir eine sehr, sehr hohe Quote an Frauen oder Flinterpersonen im Programm haben, ohne dass ich jetzt irgendwie die Keychange-Quote unterschrieben hätte oder so als Booker. Also ich gehe nicht von einer festen Quote aus, aber wir sind tatsächlich, wenn man es dann mal nachrechnet, fast immer über 50% nach Keychange-Kriterien. Das ist aber so ein Nebenaspekt, der mir irgendwann eher zufällig aufgefallen ist, tatsächlich. Aber ich finde es ja nur gut.
Ja, absolut. Du hast mir mit der allerersten Aussage schon natürlich gleich den Wind aus den Segeln genommen, als du gesagt hast, so auf was du dich da am meisten freust. Es wäre ja genauso, wenn die Eltern sagen, was ist das Lieblingskind? Kann ich absolut verstehen, deswegen werde ich die Frage auch nicht stellen. Ich kann aber erzählen, auf was ich mich freue. Das ist
Oh ja,
natürlich auch mal ganz
das
interessant.
würde mich jetzt tatsächlich
Also,
auch interessieren.
ihr habt genau das Richtige zum Abschluss gemacht. Also REST ist momentan meine absolut englischsprachige Lieblingsband. Also
Super.
die dann dort zum Abschluss zu haben, ich würde wahrscheinlich allein wegen REST auf das Festival kommen. Also ich gehe auch eine Woche, einen Monat später noch, wissen Sie, noch irgendwo in Münster oder sowas, da gehe ich nochmal hin. Aber das ist natürlich, da freue ich mich richtig drauf, das auch dann noch als Abschluss zu haben. Und natürlich ein paar Sachen. Ich habe einige der Bands schon bei mir im Podcast gehabt, die total nett sind, die ich auch schon live gesehen habe, wie Herrenmagazin zum Beispiel. Wo ich mich total drauf freue, ist Plush Always. Die war tatsächlich schon zweimal bei mir im Podcast. Ich habe sie aber noch nicht live gehört. Also ist das auch noch eine Geschichte, wo ich mich drauf freue. Und Agassi. Und die habe ich eigentlich schon zu mir im Podcast eingeladen. Und vielleicht schaffen wir es, wenn wir dann ruhiges Eckchen finden, ihn dort aufzunehmen. Ansonsten müssen wir den vielleicht doch später aufnehmen. Also ich habe auf alle Fälle mit denen schon ausgemacht, dass ich sie aufnehme. Und alles andere bin ich genauso gespannt, wie du es gerade vorgestellt hast. Ich kenne einige davon, aber viele auch nicht. Also anhören und in das Ganze reintauchen. Also ich freue mich sehr, dass ich da sein kann und weiß gar nicht, wie ich angemessen mit meinem Podcast noch den Podcast betreiben kann, die Sachen aufzunehmen, die Interviews zu führen, wenn ich das selber eigentlich eher als Musikliebhaber und Musikfan da bin. Aber das muss ich irgendwie unter einen Hut bekommen.
Ich kann dir nur
Werde ich
raten,
auch.
setz dich da nicht zu sehr unter Stress, weil ich finde,
Mach ich auch nicht, mache ich auch nicht.
weil gerade das OBS soll ja auch ein Ort sein, an dem sowas wie Stress gar nicht erst aufkommt. Ich meine, klar, als in der Organisationsstruktur hast du immer irgendwelche Stressfaktoren, sei es jetzt Wetter oder Personal ist ausgefallen oder sonst irgendwas. Aber generell stress dich nicht zu sehr, such dir die für dich naheliegenden Rosinen raus und genieß das einfach nur. Und das wird dann in dem Podcast sicherlich auch rüberkommen.
Absolut. Also ich meine, da geht's, soll es ja dann in dem Podcast, ohne jetzt zu viel zu verraten, nicht nur um die Leute gehen, die da sind, sondern auch um Leute, die da, wenn sie gerade mal Zeit haben für 2 Sekunden, dich da unterstützen. Also ihr hast ja auch ganz viele Helfer, die da unterwegs sind. Ihr macht ganz viel, auch teilweise ehrenamtlich. Natürlich habt ihr auch Leute, die ihr bezahlt und ihr habt auch eine Security, die ihr mit Sicherheit, die ihr nicht freiwillig macht, aber es gibt so ganz viele kleine Helferlein, die da auch unterwegs sind. Und das gehört für mich auch mit dazu. Und
Finde ich
was für mich auch.
super, weil das ist auch interessant, weil da ist jedes Festival ja anders aufgestellt. Also das hat ja auch die letztjährige Festivalstudie ergeben. Ich glaube, so um die 70, 75% der deutschen Festivals werden ehrenamtlich gestemmt, tatsächlich. Das ist hier nicht der Fall. Also es ist durchaus eine gewerbliche Veranstaltung. Ich hatte vorhin ja schon mal erwähnt, das wird durch eine GmbH veranstaltet. Heißt auch, im Unterschied zu anderen Festivals, dass wir alle, die hier helfen, auch bezahlen. Werden alle angestellt. Also wir haben irgendwie so um die 110 kurzfristig Beschäftigte hier beim Festival. Kannst dir vorstellen, ist echt ein organisatorischer Aufwand, ne? Anmelden, abmelden, bezahlen und so weiter.
Absolut.
Ich meine, die werden ja alle nicht reich, ne? Das ist gerade mal Mindestlohn. Aber ich weiß, dass das für viele Festivals schwer nachvollziehbar ist, weil das ist natürlich auch ein Budgetposten, der bei uns ungefähr so an die Höhe des Gagenbudgets heranreicht. Das ist jetzt erstmal für das Publikum egal, das wissen die auch nicht. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn ich das erwähnen kann, weil gerade in dieser Musikbranche wird ja nicht nur Selbstausbeutung, sondern auch Ausbeutung anderer betrieben, tatsächlich. Und viel zu oft werden Leute nicht entsprechend entlohnt oder so, wenn wir da von Praktika ausgehen. Und also es ist gerade in dieser Kreativ- und Musikbranche ja teilweise schlimm, dass die Leute dass es nicht von ungefähr kommt, dass die Leute relativ früh ausbrennen, weil sich alle immer so in diesem Hamsterrad befinden und dafür dann nicht mal fair entlohnt werden. Das werden bei uns aber die Helfenden. Und wie du schon sagtest, wir haben natürlich auch Dienstleistungsbetriebe von außen, so wie zum Beispiel die PA und Technikfirma, die Security, die Service-Dienstleistenden, was die Toilettenentsorgung angeht, und so weiter und so fort. Das kommt dann noch oben drauf. Aber ich finde gerade gut, wenn du sagst, ich will auch mit denen sprechen. Weil ich kann immer viel erzählen, ne? Wie von oben herab dieses Festival für mich so wirkt. Aber vielleicht wirkt es ja für jemanden aus der Crew, der vielleicht das erste oder zweite Mal dabei ist, auch ganz anders. Und der sagt, boah, das ist vielleicht eine Keulerei und die Musik gefällt mir hier überhaupt nicht. Nee, das wird so keiner sagen. Ich finde es interessant. Also ich würde mir das in einem Podcast oder bei anderen Reportagen auch genauso wünschen, dass man möglichst breiten Einblick kriegt und nicht nur eben mit einer Band und jemanden aus der oberen Organisationsebene spricht.
Ja, also vor allem, wenn ich an obere Organisationsebene denke, ich glaube, dass du während der Zeit mit Sicherheit derjenige bist, der wenigstens Zeit hat, auch noch ein Statement abzugeben, live. Also
Och, für irgendwas Schnelles im Gehen wird das schon reichen.
wenn ich dich irgendwo erwische, wahrscheinlich.
Ja. Aber tatsächlich, du wirst dich unter Umständen wundern. Früher war das nicht der Fall. Ich konnte früher überhaupt nicht delegieren. Ich war ein echter Control-Freak. Also jede Spackschraube, die verarbeitet wurde auf dem Gelände, die musste vorher durch meine Hand gehen. Und jeder Kabelbinder, und so weiter. Das habe ich zum Glück über die Jahre ablegen können und kann mich da, immer blind auf die Leute aus dem Team verlassen. Das sind so gute Leute. Und deswegen habe ich auch mittlerweile während des Festivals durchaus Zeit, weil ich nehme mir wirklich auch die Zeit, mir alle Bands anzugucken. Also es passiert mal ganz selten, vielleicht alle 3 Jahre mal durch Zufall, weil wir eine amtliche Unwetterwarnung haben, dass ich einen Act gar nicht sehe. Ich bemühe mich wirklich, und wenn es nur 20 Minuten sind, aber manchmal kriege ich auch die komplette Showlänge hin, dass ich mir das anschaue, weil tatsächlich mache ich dieses ganze Festival ja auch ein bisschen aus Eigennutz. Weil Ziel war ja auch, wir holen die Bands, die uns gefallen, hier zu uns in die Provinz. So, und die stehen dann da und du arbeitest das ganze Jahr dran, dann willst du die natürlich auch sehen. Das wäre ja toll, völliger Quatsch, wenn ich da immer hektisch im Backstage rumlaufe und noch irgendwas Banales zu tun hätte, was auch anders organisiert werden kann. Also das tatsächlich stehe ich oft an der Bühnenecke und schaue mir das alles an.
Damit öffnet sich gleich für mich eine nächste Frage. Dieses Auswahlverfahren, beziehungsweise manchmal kriegt man ja auch Leute nicht, die man vielleicht haben will, aber wie läuft das? Also du entscheidest dich ja wahrscheinlich nicht alleine, aber man muss sich ja auch irgendwo, du hast ja wahrscheinlich vorher auch nicht alle Bands gekannt, das heißt, man muss sich auch vorher irgendwie schlau machen. Gehst du dann auf andere kleine Festivals, guckst du die Bands vorher an oder wie kann man sich das vorstellen?
Also erstens, ich entscheide alleine. Ich mache das Booking auch wirklich ganz alleine. Zweitens, gerade wenn man hier in der Provinz lebt, also das ist ganz grob gesagt so zwischen Kassel, Bielefeld und Göttingen. Da ist man, und in alle Städte fahre ich über 1 Stunde mit dem Auto, ne? Da ist man so ein bisschen abgeschnitten von subkulturellen Strömungen, weil in Beveren kommt halt keine Band, die interessant wäre, mal ebenso auf einer Clubtour vorbei. Das heißt, ich musste schon immer weit fahren, um mir Live-Bands anzuschauen. Was mir sehr hilft, sind die Showcase-Festivals, sowas wie Reeperbahn-Festival, da bin ich immer, oder Eurosonic in Groningen einmal im Jahr. Ich fahre auch jedes Jahr zum Haldern-Pop zum Beispiel, also was man dann bei anderen Festivals so wahrnimmt. Und dann denke ich schon immer, wenn ich eine Band noch nie gesehen habe und ich stehe da im Publikum und so. Spätestens beim zweiten Song denke ich, ohne die einfach mal so auf mich wirken lassen zu können, beim zweiten Song denke ich, ah, würden die passen? Und beim dritten Song denke ich dann, wenn ja, an welchem Tag und um welche Uhrzeit und so und was kosten die wohl? Also es geht dann immer gleich, es rattert bei mir so los. Und meine Frau, wir gehen zu ganz vielen Konzerten zusammen und meine Frau sagt dann schon, jetzt genießt das doch einfach mal. Jetzt bist du schon wieder so im Kopf am Organisieren. Aber da kann ich mich gar nicht gegen wehren, das passiert einfach. Es ist aber auch so, dass natürlich das Internet da vieles ermöglicht. Also ich habe schon jetzt so viel Erfahrung, dass es mir manchmal reicht, 2 wirklich schlecht aufgenommene Handyvideos von einem Live-Konzert in irgendeinem Keller in Boston oder in Itzehoe zu sehen, um einschätzen zu können, ob das wohl was für das OBS ist. Dazu hat man über die Jahre so ein professionelles Netzwerk. Das heißt, man arbeitet mit ganz vielen Tourneeagenturen zusammen und die wissen mittlerweile auch, dass sie nicht ihr ganzes Roster mir schicken müssen, sondern die suchen dann an Vorschlägen aus die Acts, von denen sie meinen, dass sie eben speziell zu uns passen. Von der Größe, vom Gagenniveau, von der Verfügbarkeit, werden die dann überhaupt auf Tournee sein? Gerade bei Überseebands ist das ja auch gerade nach der Pandemie immer ein bisschen schwieriger geworden. Das heißt, es ist eine Mischung aus dem Willen einigen von mir, so bei einigen Bands, so, die will ich unbedingt mal haben, so wie Turbostart in diesem Jahr. Die haben ja noch nie gespielt und ich hatte da immer Bock drauf. Und dann versucht man das auch irgendwie umzusetzen und durchzusetzen. Dann gibt es Angebote von Touragenturen, teilweise von Bands, die ich auch wirklich dann eben noch nicht live gesehen habe. Da versuche ich mir aber ein Bild zu machen. Und ich frage dann auch eben in meinem persönlichen Netzwerk rum oder hier und da auch mal in die Crew, Mensch, ihr habt die doch schon mal live gesehen, die gibt's doch jetzt seit einem halben Jahr da in Hamburg. Wie war denn das? Ne? Könnt ihr dazu irgendwie was sagen? Und dann haben die dann natürlich auch schon im Kopf, das könnte ich mir super vorstellen auf der Minibühne oder das ist was für Sonntagsnachmittags um 16 Uhr oder so. Und das ist also so eine Mischung. Ich habe da so ein selber, ist das der Teil, also das Booking und das Zusammenstellen des Programms, des Lineups, ist der Teil, der mir am meisten Spaß macht in dieser ganzen Festivalorganisation. Das ist also, wenn man so will, meine kreative Leistung. Ich bin zu doof, ein Instrument zu spielen. Ich bin kein Musiker. Meine kreative Leistung besteht daraus, aus um die 1000 Bewerbungen, die wir wirklich auch jedes Jahr kriegen, und aus dem, was ich dort sehen will, etwas zusammenzustellen, von dem ich überzeugt bin, dass es Sinn ergibt für das Publikum. Auch durchaus auch die Reihenfolge, also dass da so ein Flow entsteht. Das heißt nicht, wenn man der größte Name im Lineup ist, dass man dann automatisch als Letztes spielt, zum Beispiel. Also wenn ich meine, musikalisch wäre das eigentlich viel cooler, wenn das an der und der Stelle nachmittags läuft und danach kommt dann was, was meinetwegen unbekannt ist, aber das passt dann in die Tagesstimmung oder dann dämmert es gerade, dann hast du natürlich eine andere Stimmung als mittags. Also sowas spielt dann bei mir tatsächlich eine Rolle. Das ist so ein diffuses Bild erstmal und das wird dann immer konkreter. Ich siebe immer mehr aus und meine Liste wird immer kürzer und irgendwann steht man da und sagt so, jetzt habe ich das Line-Up komplett und dann sagt man, ja, bin ich mit zufrieden oder zu 100% bin ich nie zufrieden, muss ich sagen, weil mir immer noch irgendwas fehlt. Aber das ginge nur, also das könnte ich nur ändern, wenn wir noch 3 Bühnen mehr hätten, zum Beispiel. Also das geht einfach. Ja. Wir haben halt nur 30 Slots und da sind die Walking Acts und die Lesebühne schon mitgerechnet. Das ist nicht so viel. Und wenn man dann 1000 Bewerbungen kriegt, da ist natürlich auch vieles dabei, von dem man denkt, das ist eigentlich geil, ich könnte mir das vorstellen. Oder bei uns zum Beispiel, es ist um Mitternacht hier Schluss wegen der Wohnbebauung. Also es hat wirklich Emissionsgründe. Aber ich kenne das natürlich von anderen Festivals oder früher, wir waren immer in Roskilde, weiß nicht, 14, 15 Jahre hintereinander.
Ach, ja, ich auch.
Da sind wir immer hingefahren. Und das war natürlich dann geil, wenn man morgens um 4 im grünen Zelt noch zu irgendwas abtanzen konnte. Oder wenn auf einmal Helmet nachts um 2 spielten oder so. Das geht bei uns eben nicht. Und das ist was, wo ich denke, naja gut, wenn die Welt eine bessere wäre, ginge das bei uns, aber es geht eben nicht. Deswegen fangen wir halt auch so früh an. Also hier geht es ja schon um 11.30 Uhr los am Samstag und am Sonntag. Und das Spannende ist, unser Publikum, das ist so geil, die sind dann da schon alle. Also das ist jetzt nicht so, dass dann tagsüber Flunkyball auf dem Campground gespielt wird und dann zu den Headlinern jemand kommt. Nee, die sind vorher schon alle da. Und feiern auch ihnen zuvor vielleicht unbekannte Bands oder nicht so geläufige Bands wirklich ab. Also es ist wirklich ein Musik-Nerd-Publikum. Die haben da Spaß an sowas.
Du hast gerade den Walking Act schon angekündigt. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Und wer ist es dieses Mal? Oder hast du mehrere?
Wir haben verschiedene. Also wir haben wirklich jeden Tag einen Walking Act. Lustigerweise war das auch eine Idee, die, weil ich gerade Roskilde erwähnte, in Roskilde lief mal irgendwann so eine Band rum mit einem Kontrabass und einer akustischen Gitarre und ich glaube, da war sogar noch eine Klarinette oder sowas Randständiges dabei und einem relativ coolen Sänger. Die liefen die ganze Zeit über den Campingplatz und blieben an irgendeiner Ecke stehen und spielten einfach komplett akustisch. Die legten einfach da los, wo es ihnen gefiel. Und dann bildeten sich natürlich immer gleich so Trauben drumherum und das wurde abgefeiert und so. Ich dachte, ey, das ist eigentlich richtig geil. So war Musik ja mal gedacht. Da ist kein Graben dazwischen. Das ist total spontan und es ist trotzdem richtig, richtig gut. Sowas müssen wir auch mal machen. Aber wie machen wir das denn? Weil die meisten Bauern, also ganz akustisch ist ein bisschen schwierig, ne? Also gerade für den Gesang und oft die Gitarre. Anfangs hatten die Acts dann, waren oft Solo-Acts, weil das dann eben ganz logischerweise viel einfacher technisch umzusetzen ist. Aber es waren dann auch schon mal kleinere Bands und dann zogen die los, wirklich mit einem Bollerwagen, also so einem Handwagen. Und da hinten drauf dann so ein Mini-Verstärker und so eine winzige, so eine Übungsraum-Gesangsanlage. Trotzdem waren wir immer noch vom Strom abhängig. Das heißt, die hatten auch immer 50 Meter Kabel dabei. Die konnten nie so richtig auf den Campingplatz. Die mussten immer noch irgendwo eine Steckdose finden. Jetzt haben wir aber seit ein paar Jahren wirklich so ein riesen Akku-Stromaggregat. Also jetzt auch nicht Diesel, sondern wird mit Sonnenenergie aufgetankt tatsächlich. So, und damit sind die jetzt komplett autark. Was super ist. Es haben sich über die Jahre so zwei, drei feste Plätze auf dem Gelände im Infield auch durchgesetzt, wo die gerne auftreten, weil sie da gut sichtbar sind und weil sie da auch dem Geschehen, sagen wir mal, einem Soundcheck auf der Minibühne aus dem Weg gehen. In diesem Jahr ist am ersten Tag, am Freitag, ist der Walking Act Animat aus Paderborn. Also wunderschöne Musik, wenn die drei zusammen singen, da geht das Herz auf. Ganz tolle Songs. Sie spielen eigentlich mittlerweile jetzt in Bandbesetzung. Hier treten sie aber nochmal auf, nur im Trio, also drei Stimmen, zwei Gitarren, eine Geige und drei Stimmen. Wunderbar, die spielen dann auch am nächsten Morgen nochmal im Freibad, hier im städtischen Freibad. Ja, wenn man so will, ist das unsere vierte Bühne. Da gibt es dann immer einen akustischen Gig, so. Es ist auch sehr schön. So, am zweiten Tag, jetzt muss ich selber mal gucken, nicht, dass ich da mich in den Tagen vertue. Am zweiten Tag ist es Honig, also Stefan Honig aus Köln, der jetzt ja wieder unter seinem Namen Honig auftritt. Das gab es ja ein paar Jahre nicht. Er war hier schon mal mit Accidental Bird, der Band, die in der Zwischenzeit hatte. Das ist auch, aber er wird hier Solo spielen. Ist wie gemalt eigentlich für unseren Walking Act, weil er auch eine sehr zugewandte Person ist und die Musik auch wirklich sehr gut dazu passt. Das ist halt melodisch schön, das ist schöne, bedeutungsvolle Singer-Songwriter-Musik und genauso
am... Ja, und vor allem sehr sympathisch. Also ich hatte ihn auch schon bei mir im Podcast gehabt, damals noch mit Accidental Bird.
Ja, ein geiler Typ einfach. Ne? Ja. Den kannst du irgendwie... Also mit dem könntest du in Urlaub fahren, auch wenn du den vorher nicht kanntest. Also ne, so ein Typ ist das irgendwie, dass du denkst so, ja Mensch, wir hätten uns was zu erzählen und das ist cool so. So finde ich auch, kommt der rüber. So, und dann am dritten Tag ist das Stoic Mind aus Köln, der Kilian. Der war früher in anderen Bandprojekten, macht aber unter dem Namen Stoic Mind, hat er jetzt in diesem Jahr sein Debütalbum rausgebracht, was wirklich wunderhübsch geworden ist. Das hat auch wirklich ordentlich Tiefe. Da ist noch interessant, Kilian ist sonst bei uns in der Crew auch und zuständig für die Betreuung der Walking Acts. Also das ist am Sonntag quasi so eine Art Perpetuum mobile. Nein, er kriegt natürlich auch jemanden an die Seite zum Helfen und hier mal ein Knöpfchen drehen und da mal was aufbauen. Aber er macht das sonst für andere KünstlerInnen und ist da jetzt selbst derjenige, der im Mittelpunkt steht, hat er auch wirklich verdient, weil das ist super Typ und musikalisch auch wirklich super, passt hier super hin, so möchte ich es mal sagen. Ja, das sind die Walking Acts.
Und dann gibt's noch den Surprise Act, wo sich alle drauf freuen und über den du nie was verrätst. Ich habe mir ja schon sagen lassen, dass einige Leute dich am Samstagabend extrem betrunken machen wollen oder auch schon versucht haben zu machen, damit du irgendwie damit rausrückst, wer denn Sonntagmittag als Surprise Act kommt.
Den gibt's auch. Ja, die Versuche gibt's, aber die beißen da bei mir auf Granit. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich bin da wirklich, aus der eigenen Crew weiß bis zwei Tage vorher nur ich, wer das ist. Zwei Tage vorher werden meist zwei, drei eingeweiht. Da geht es dann aber um die rein technischen Gewerke. So, es muss ja dann auch irgendwie einen Bühnenaufbauplan geben und so weiter. Da haben wir uns aber auch schon die dollsten Sachen einfallen lassen. Wir haben auch in unseren internen Produktionssheets, um das geheim zu halten, habe ich dann angekreuzt, Ausländersteuer wird fällig, ja, auch wenn das eine deutsche Band war. Also einfach um falsche Fährten zu legen. Das hat auch eine Geschichte, das hat sich irgendwie so verselbstständigt, aber das hat eine schöne Geschichte, warum wir überhaupt einen Surprise Act haben. Das ist entstanden vor dem 15. OBS, also jetzt auch schon echt zig Jahre her. Damals gab es die Band Washington aus Norwegen, die haben bei Glitterhouse Records bei uns veröffentlicht. Die gab es dann aber jahrelang nicht und irgendwann kriege ich einen Anruf, hör mal, uns gibt's wieder. Wir haben uns zwar umbenannt in Mount Washington, aber kannst dir vorstellen, dass wir beim Ops auftreten sei. Ah, das ist aber schlecht, weil das Line-Up ist komplett. Also ich habe echt keinen Slot mehr. Und mein Sohn, der damals auch noch da bei uns arbeitete, sagte dann irgendwann, ja, aber kannst ja gar nicht Nein sagen, ne? Dann Sonntag als erstes. Sonntag als erstes, also noch früher anfangen. Davor haben wir um 13 Uhr oder so angefangen. Gesagt, noch früher anfangen und dann am dritten Festival, da kommt doch keine Sau. Also da kommt doch niemand. Und da sagte er, ja, aber dann sagen wir den Leuten eben nicht, wer es ist. Und das war so, das war so clever. Weil, natürlich, man könnte ja wirklich was verpassen. Entweder musikalisch oder auch größere Namen. Also wir hatten vor einigen Jahren hatten wir Ketka als Surprise Act zum Beispiel. Und eigentlich, man hat ja einen Nagel im Kopf, wenn man so einen Namen im Line-Up hat und schreibt den nicht aufs Plakat. Weil das würde ja eigentlich helfen, Tickets zu verkaufen. Aber das ist so unsere Eigenart bei uns. Der Surprise Act ist immer klasse. Ich lasse aber nichts raus dazu, also auch nicht gegenüber der Crew. Mittlerweile ist es sogar so, dass wir so einen Kabuki-Vorhang, also wegen dem Theatervorhang, auf der Bühne aufhängen. Ich gehe dann auf die Bühne, ich mache auch die Moderation und dass ich die dann ankündige und ich drücke dann auf den Knopf, dass dieser Vorhang fällt in dem Moment, wo ich den Bandnamen sage. Vorher sieht das niemand. Und das ist schon ein geiler Moment. Um 11.30 Uhr, das ganze Gelände ist bumsvoll. Also die sind alle da und wollen wissen, wer das ist. Letztes Jahr war es zum Beispiel 8 Eimer Hühnerherzen. Da hat auch gar keiner mit gerechnet.
Ach, auch toll, ja.
Weil es gehen vorher immer die Erwartungen und Vermutungen vor allen Dingen, die schießen dann immer so ins Kraut. Ja, das kann ja nur so und so sein. Und dann werden Tourpläne von allen möglichen Bands gewälzt. Und wenn die dann einen Off-Day haben an diesem Sonntag, dann ist allen ja sonnenklar, dass die in Bewegung Surprise sind. Und ich muss ja immer so lächeln. Ich träume mich immer so, weil die Leute daran auch so teilnehmen. Also wirklich so Sherlock Holmes-mäßig versuchen herauszubekommen, anhand eigener Kriterien, wer das denn sein könnte. Und dieses Jahr, glaube ich, kommt einfach niemand drauf. Tatsächlich ist Surprise Act auch meistens einer von den Acts, die ich am frühesten buche. Weil es gibt so Kernpunkte. Das ist Sonntag als letztes zum Beispiel, da haben wir ja schon über Rest gesprochen. Dann der Surprise Act und dann samstags als letztes. Und, was auch interessant ist, der allererste Act des Festivals an dem Freitag ist mir auch immer sehr wichtig. Der muss eine bestimmte Stimmung transportieren. Also der muss die Leute irgendwie reinholen in so eine Stimmung, ohne gleich die Hütte brennen zu lassen, sondern so eine schöne Willkommensatmosphäre entfachen, wenn man so will. Also das sind so die Anker-Slots im Line-Up, über die ich mir als erstes immer Gedanken mache. Surprise Act gehört da definitiv dazu. Und ja, das ist tatsächlich immer spannend und ist für mich dann auch immer schön, in die Gesichter zu schauen der Leute und die unmittelbaren Reaktionen zu sehen. Man kann es natürlich mit einem Surprise Act nicht jedem recht machen, gerade wenn verschiedene musikalische Fanfraktionen im Publikum stehen. Einige möchten vielleicht eher Amerikaner-Rock, andere wollen eher Post-Punk und andere wollen deutschsprachigen Indie. Da muss man mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber...
Und dann kommst du mit Metal.
Ja, das wäre, sagen wir mal so, Metal ist eine von den musikalischen Baustellen, die hier nicht so präsent sind. Also es gibt so Irish Folk machen wir nicht und Metal machen wir nicht und reinen Hip-Hop machen wir nicht und so Electronic Dance machen wir auch nicht, aber vieles dazwischen. Also alles, was mit Rock und Indie und Post-Punk und Punk zu tun hat, die Bandbreite haben wir.
Du hast vorhin schon das Freibad angesprochen, dass da noch ein Auftritt ist. Ihr nutzt das Freibad auch. Ich weiß, man kann auch ein kleines Schwimmerabzeichen machen. Ich habe jetzt tatsächlich zufälligerweise auf dem Live-Konzert von Uli Zeller jemanden getroffen, der, ich weiß nicht, woher er mich kannte, keine Ahnung, aber der mir ganz stolz gesagt, gezeigt hat, dass er letztes Jahr das Otterabzeichen gemacht hat und gleich neue Freunde gefunden. Gleich neue Freunde gefunden. Schöne Grüße erstmal. Der ist
Schön.
dieses Jahr auch wieder da und sagt, so hast dich schon beworben. Ich hatte, da ist mir das schon an mir vorbeigegangen. Ja, ich glaube, die 50 Plätze sind jetzt auch weg.
Ja, genau.
Also, kannst du mal was dazu erzählen?
Das ist tatsächlich, das finde ich so schön. Das ist einer dieser Rahmenprogrammpunkte. Also, wir haben wirklich ein umfangreiches Rahmenprogramm und das sind teils auch wirklich ungewöhnliche Sachen. Also, wir haben eine Vogelbeobachtungstour zum Beispiel. Total interessant. Zwei Ornithologen bei uns aus dem Team marschieren rum und zeigen den Leuten die Piepmätze, die hier so an den Baggerteichen und an der Weser heimisch sind. Zu dem Schwimmen sind wir gekommen wie die Jungfrau zum Kind, weil wirklich ein Festivalgast, der Frank Wolf, herzliche Grüße an Frank, kam vor Jahren auf mich zu und sagte, du, wir duschen hier immer im Schwimmbad und haben uns auch so ein bisschen mit dem Schwimmmeister angefreundet und so. Ihr habt ja ein total tolles städtisches Freibad, das ist ja total klasse. Wir haben da irgendwie so die Idee, hier laufen so viele Leute dann rum, samstags morgens, den anzusehen ist auch am Armband, aber auch ansonsten, weiß ich nicht, an der Frisur oder am Habitus, dass das OB-Gäste sind. Wir haben da die Idee, der Schwimmmeister und ich, dass wir eine Schwimmprüfung machen. Und dann haben die tatsächlich, ich meine mich, wenn ich mich richtig erinnere, die erste Prüfung, die sie gemacht haben, war eine Totenkopfprüfung. Also richtig anstrengend, ne? Da muss man eine Stunde schwimmen. Das ist schon ordentlich was für erfahrene Schwimmer. Ist super angekommen. Dann kam danach, war das mit der Ente? Nicht, dass ich mich jetzt vertue. Es wurden dann so leicht, also die Prüfungen wurden leichter, es wurde niedrigschwelliger. Mit selbst ausgedachten Prüfungen totaler Quatsch, die irgendwie sich an diesen, wir haben jedes Jahr ein anderes Logo und jedes Jahr ein anderes Motto, die sich immer irgendwie an dem Logo entlang hangelten. Also wir hatten eine Ente, wir hatten eine Krake zum Beispiel, oder letztes Jahr eben ein Otter. Und wir spendieren dann die Aufnäher, da werden dann extra Aufnäher gemacht, ne? Also dieses Jahr ist unser Logo ein kleines Vampirmädchen und die haben wir Bella Lugosi getauft. Und da ist dann eben Bella auf so einem Aufnäher und da steht drauf, die erfolgreiche Teilnahme Bella Lugosi Schwimmprüfung, OWS 28. Und so ein Quatsch. Und das machen die dann nach wie vor. Also der Alex, der Schwimmmeister, und Frank Wolf, der langjährige Obstgast, die organisieren das zusammen. Wie gesagt, maximal 50 Leute. Die Startgebühr kommt komplett Viva con Agua zugute. Wir machen ja sehr, sehr viel für NGOs und einen guten Zweck. Und das ist auch ein Teil davon. Und die Leute haben einen Spaß. Die kommen teilweise in selbstgeschneiderten Kostümen. Also letztes Jahr waren Otter dabei und davor die Jahre Leute mit so Krakenmützen und so. Und machen dann diese ausgedachten, erfundenen Schwimmprüfungsübungen und freuen sich wie doof und sind dann aber danach anschließend tritt dann gleich der Walking Act auf, von dem ich sprach, im Freibad. Das schafft man aber alles immer noch rechtzeitig zum Gelände, weil das ist schon so 20 Minuten zu Fuß entfernt, zum Gelände für den ersten Act am Samstag, der auf der Hauptbühne steht.
Das klingt ja sehr, sehr spannend und vor allem sehr erfrischend, wenn es denn warm sein sollte. Ja, das ja,
Umso
bin ein bisschen
erfrischender,
spät.
wenn es kalt ist.
Ja, bin ich ein bisschen zu spät zum. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu bewerben, sozusagen. 50 Leute
Nee,
sind
genau.
voll ab,
Also,
solchen Bühnen. Ja.
was es allerdings gibt, es gibt Leute, die sich das einfach nur angucken und da auch Riesenspaß bei haben. Also, man kann da gibt es ja auch eine Bewirtung, ne? Man sitzt dann da vor der Cafeteria und guckt sich diesen Quatsch an. Ehrlich.
Ja, da bin ich auf alle Fälle dabei. Ich bin für jeden Quatsch zu haben. Also von daher, ich finde es schon mal sehr interessant. Du hast auch schon ein paar andere Sachen angesprochen, wie dass ihr ornithologisch unterwegs seid, so Vogelbeobachtung. Ich weiß, es gibt irgendwie irgendwas mit Kräutern.
Genau, ein
Das
Kräuterworkshop. Also
Kräuterworkshop, genau.
da gibt es eine Wanderung und dann, also wenn man so will, Unkraut, das sind ja so die Schmuddelkinder im Pflanzenreich und das sind ja gar keine Schmuddelkinder. Also die Marie von Hüggekraut, die diese Kräuterworkshops und Wanderungen macht, die zeigt dann, dass man durchaus mit Brennnesseln und Spitzwegerich und Gänseblümchen und so tolle Sachen machen kann. Also hier werden dann Kräuter gesammelt im Umfeld des Festivals in einer kurzen Wanderung. Und dann geht es an die Mörser, dann werden die klein gestampft und dann wird da noch was dazu getan und dann wird das umgefüllt und dann hat man zum Beispiel ein Mittel, was hervorragend gegen Mückenstiche hilft, also gegen den Juckreiz. Letztes Mal wurden Kräutersalze gemacht damit. Es ist halt ein spielerischer Umgang mit Umweltbildung. Das machen wir gerne so, dass wir nicht so mit dem, also wir haben echt einen Nachhaltigkeitsanspruch, aber wir gehen nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger vor und sagen, ihr müsst aber, ihr dürft aber nicht und dies ist alles Askese. Nee, wenn man spielerisch mit diesen Themen umgeht und Erwachsene und Jugendliche und Kinder vielleicht auch gleichzeitig für sowas begeistern kann, dann kriegen die ein anderes Verhältnis. Also wir hatten auch schon mal Upcycling, Basteln, was wir jedes Jahr haben. Da wurden aus Holzresten, die bei der Festivalproduktion anfallen, also Holzabschnitte, da wurden Nistkästen für Vögel rausgebaut, die wurden dann auch noch verschönert und dann wurden die in den Garten gehängt und im nächsten Jahr brüteten da wirklich dann Vögel drin und die, dann konnten die Leute, die diese Nistkästen gebaut haben, im nächsten Jahr die Vögel da rausfliegen sehen und sehen, das macht ja was mit gerade großstädtisch geprägten Menschen.
Was ich auch zum Thema Upcycling noch gesehen habe, was ich total spannend fand, alte Festival- oder Band-T-Shirts und so weiter, kann man bei euch irgendwie abgeben oder bei Viva Con Aqua, weiß nicht, ich muss mich gleich berichtigen, um dann ja die wieder an den Mann zu bringen. Finde ich total geniale Idee. Also ich werde auch so vorher nochmal Kram in meiner großen Kiste, weil ich passe in einige der T-Shirts nicht mehr rein, was sollen die in der Kiste bleiben?
So. Genau so geht's mir ja auch. Und das war vor Jahren schon. Wir haben das eigentlich immer gemacht, aber nie so an die große Glocke gehängt. Und dann fiel's mir mal wieder auf, als ich mal wieder aussortieren musste im Schrank. Ne? Man musste dir ja nicht erzählen. Man hat ja zig Band-Shirts. Ja, und im Regelfall laufen die ja ein über Nacht und dann passen die nicht mehr. Und die liegen dann da rum.
Die bösen Waschmaschinen.
Ja, und dann bildet man sich ja die ersten zwei Jahre noch ein, ja, irgendwann passen die mir die wieder. Und irgendwann merkt man, die passen mir auf gar keinen Fall irgendwann wieder. So, und dann können sie auch weg. Aber statt dass ich die dann einfach anonym in Kleidercontainer schmeiße, dachte ich, die können ja noch mal Gutes tun. Und das ist wirklich simpel. Du bringst einfach die T-Shirts mit, gibst sie ab am Stand von Viva Con Aqua, wo die Leute von Viva Con Aqua Ruhrpott und Menschen aus einer Schul-AG, aus dem Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, die helfen Viva Con Aqua dabei. Die sitzen da, nehmen die entgegen und dann kann man gegen eine Mindestspende von 5 € kann man die erwerben. Dann kommen da viele Leute an klasse, coole Band-Shirts, freuen sich wie doof. Es gibt Leute, die kaufen das armweise, ne? Also 10 Shirts oder so. Ist alles für einen guten Zweck. Die werden nochmal getragen. Das heißt, man hat die Verlängerung der Lebensdauer dieses Kleiderstückes erwirkt. Es ist in vielerlei Hinsicht so simpel und so gut. Die Idee funktioniert. Also die Leute machen da wirklich gerne mit. Viva Con Aqua freut sich. Auch da mehrere gute Zwecke auf einen Schlag. Also eine Lebensdauerverlängerung eines Kleidungsstückes, sprich Reuse, wenn man so will, verbunden mit Einnahmen für einen guten Zweck und dann aber auch Thematisierung eines guten Zweckes, weil wenn die Leute am Stand von Viva Con Aqua stehen, dann reden sie ja auch über Viva Con Aqua. Was macht ihr denn? Ja, wir bauen Brunnen. Ach, wieso? Ja, weil sauberes Trinkwasser nicht überall erhältlich ist auf der Welt. Und so weiter. Das heißt, diese Secondhand-T-Shirt-Aktion, die ist schon ziemlich geil.
Kommen wir so langsam zum Abschluss, aber wir müssen natürlich jetzt das auch noch nutzen, nochmal explizit Werbung fürs Festival zu machen. Also, liebe ZuhörerInnen, ihr habt jetzt ganz viel erfahren, was es dort gibt, was für Bands da spielen, was euch so halbwegs erwarten könnte über Pfingsten. Allein das ist schon spannend genug. Was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass es die Möglichkeit gibt, ich weiß nicht bis wie viel vorher, gebuchte Tickets zurückzugeben. Also, wenn ihr sagt, ich will da eigentlich hin, aber das ist mir immer alles zu unsicher, jetzt ist es ja nicht mehr ganz so weit bis dahin, da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Das ist immer noch ein Anreiz und dann hofft man auch, dass die Leute auch hingehen, oder?
Ja, also ich finde das auch einen total spannenden Ansatz. Das gibt es erst seit letztem Jahr. Das hat unser Ticketing-Dienstleister Höhm dankenswerterweise sich einfallen lassen. Die Tickets sind alle versichert. Das heißt, man kann auch ohne ärztliches Attest bis zu 8 Tage vor der Veranstaltung sein Ticket zurückgeben und kriegt den vollen Kaufpreis erstattet. Das ist eine schwedische Versicherung, die da dahinter steht. Einfach aus dem Servicegedanken heraus, das gibt es ja auch in der Reisebranche, ist das ganz normal. Ne? Ich buche irgendwo ein Hotel und 5 Tage vorher, ja, geht jetzt doch nicht, sage ich das Hotel ab und habe keine Stornokosten an der Backe. Bei den Festivals ging das bisher immer nicht. Man konnte bei vielen so Zusatzversicherungen abschließen, aber wenn man da das Kleingedruckte gelesen hat, dann war schon klar, also mein Geld kriege ich dann nie im Leben zurück. Da muss ich ja schon 3 Schlaganfälle haben und die nachweisen, bevor ich das zurückkriege. Hier ist die Rückgabe viel niedrigschwelliger. Das heißt, sie sind wirklich stornierbar. Also habt keine Furcht, wenn euch was dazwischen kommt, weil die Lebensumstände ändern sich. Manchmal weiß man, mit studentischem Hintergrund weiß man ja manchmal auch noch gar nicht, was habe ich für Prüfungstermine um die Zeit rum und so weiter und so fort. Das heißt, sie können risikolos gekauft werden, weil sie eben zurückzugeben sind. Dann werden wir demnächst auch noch ankündigen, dass es auch Tagestickets gibt. Gab es bei uns noch nicht immer. Früher gab es nur 3 Tagestickets. Und dann wird demnächst eben auch der Zeitplan veröffentlicht. Und Tagestickets zu bewerben macht ja eigentlich erst dann Sinn, wenn feststeht, wer an welchem Tag auftritt.
Ja,
So.
klar.
Und was es auch gibt, worauf ich gerne noch mal kurz eingehen würde, sind Sozialtickets und Jugendtickets. Wir waren tatsächlich unseres Wissens nach das allererste Festival in Deutschland, was ein Sozialticket eingeführt hat, bei dessen Erwerb man keine Bedürftigkeit nachweisen muss. Das heißt,
Okay.
das beruht total auf Vertrauen. Das ist ein Topf, der gefüllt wird aus freiwilligen Spendenbeiträgen der anderen Kartenkaufenden. Du kannst also, wenn du da im Warenkorb bist, kannst du anklicken, ich möchte gerne so und so viel spenden. Dann geht das in diesen Topf. Andere Hälfte zahlen wir selbst. Um zu ermöglichen, wir wissen ja, Tickets sind teuer geworden. Auch unser Ticket ist teuer geworden, weil alle Gewerke 30% teurer sind als 2022. Und natürlich schlägt sich das in den Ticketpreisen nieder. Damit man aber nicht für so eine Elite veranstaltet, sondern wirklich kulturelle Teilhabe garantieren kann, haben wir das Sozialticket eingeführt. Das kostet dann 50 Euro. Es werden keine Fragen gestellt. Du musst nichts vorweisen. Wir gehen davon aus, dass es nur von Leuten gekauft werden, die es sich sonst nicht anders leisten könnten. Jetzt kann man sagen, ihr seid ja schön naiv, ne? Gerade die Porsche-Fahrer wissen, wie man zu Geld kommt und sagen wahrscheinlich, ah, die anderen sind ja doof und finanzieren mir das 2/3 des Tickets. Glaube ich aber eher nicht. Also das Gefühl habe ich eher nicht. Wir haben in diesem Jahr, ich müsste jetzt lügen, irgendwas zwischen 80 und 90, ich glaube irgendwie 84 Sozialtickets bisher dadurch abgesetzt. Also immerhin 84 Menschen, die wir dadurch happy machen, dass sie an dem Festival teilnehmen können und das wäre ihnen sonst aller Vermutung nach nicht gegönnt gewesen. Wir haben tatsächlich in den letzten 4 Jahren, seitdem es die Sozialticket gibt, ich wüsste jetzt gar nicht, so um die 30.000 Euro wurden da in den Sozialtopf gesteckt von uns und den anderen Kartenkaufenden. Und das ist schon eigentlich cool, weil das spricht dafür, dass dieser Familienspirit nicht nur so dahergesagt ist, den wir immer postulieren, den es beim Ops gibt. Sondern es ist so also es gibt Leute wirklich, die kaufen sich eine Karte für 155 Euro und spenden 80 Euro in diesen Topf. Es gibt andere, die spenden 1,50. Das ist ebenso gut. Und dann siehst du, wie dieser Topf gefüllt wird. Und immer wenn dann für 5 Karten genug drin ist, werden wieder 5 Karten freigeschaltet. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Also man denkt, man tut was Gutes. Und Jugendticket genauso, um eben Familien es besser zu ermöglichen, sind alle unter 13 kommen hier sowieso gratis rein in Begleitung ihrer Personensorgeberechtigten. Und dann gibt es ein Jugendticket seit 2 Jahren für 13- bis 18-Jährige auch für 50 Euro. Da muss natürlich ein Altersnachweis dann hergebracht werden. Einfach, um es zugänglich zu halten. Wir können das nicht ganz verschenken, logisch, weil so eine Produktion kostet nun mal eine Menge Geld. Aber wir wollen eben, was ich vorhin schon sagte, nicht für eine finanzielle Elite veranstalten, sondern den Leuten, die Freude an sowas haben, das auch ermöglichen.
Ja, und vor allem vielleicht Familien, die sagen, die würden da gern zusammen hinfahren, aber jetzt dann für so und so viele Leute kann ich das dann doch nicht. Auch ein schöner Anlass, vor allem wenn es ein Familienfestival ist, wenn da für jeden was dabei ist.
Ja.
Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die ganz, ganz vielen Informationen. Ich denke, also zumindest mit dem, was drumherum passiert und dem ganzen Line-Up, hast du mich schon mal absolut angespitzt und heiß gemacht. Also das, da freue ich mich extrem drauf. Dürfte den ZuhörerInnen eigentlich genauso gehen. Und mit den Erklärungen zu den Tickets und zu allem anderen drumherum haben wir jetzt die ganze Messlatte auch hoffentlich ein bisschen weiter nach unten gelegt, damit da noch ein paar Leute zukommen. Dir recht herzlichen Dank für alles. Wir sehen uns dann vor Ort und vielleicht erwische ich dich auch nochmal für ein kleines Fazit am Ende oder einen kleinen Zwischenbericht dann zwischendurch. Und für alle anderen, bleibt gesund bis dorthin und vielleicht sehen wir uns dort. Ich stelle mich auch gerne mit einem Kaltgetränk mit euch irgendwo in der Ecke und wir quatschen über Musik. Also bis denn, bleibt gesund und auf Wiederhören.
Super, vielen Dank.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.